Einen wunderschönen guten Abend, hallo und herzlich willkommen zu Weltengeschichte Episode 16 an den Wassern von Akkad. Herzlich willkommen alle, die hier jetzt live vor Ort sind und alle, die jetzt eingeschaltet sind auf weltengeschichte.de. Wir haben vier Fragen, die uns erreicht haben, sowohl hier vor Ort als auch im Internet, und wir wollen uns kurz Zeit nehmen, diese zu beantworten. Frage Nummer 1. Wieso gibt es unter dem Volk Gottes so viel Krieg und Mord, obwohl es gegen die 10 Gebote ist, zu morden? Sehr gute Frage. Und die Antwort ist sehr einfach. Weil das Volk Gottes zur meisten Zeit seiner Existenz die 10 Gebote nicht ernst genommen hat. Das ist die große Haupterzählung der Bibel. Und weil das meistens der Fall gewesen ist, dass man die 10 Gebote nicht so ernst genommen hat, das Gesetz der Liebe, wie es eigentlich sein sollte, sieht man dann fast kontinuierlich die Konsequenzen dessen in den verschiedenen Bereichen. Und eine Hauptlehre der Bibel ist es, uns zu zeigen, dass wann immer wir die 10 Gebote missachten, nicht nur Mord und Totschlag, sondern allerlei Dinge, die unschön sind, die schlecht sind für den Menschen, schlecht sind für die Gesellschaft, passieren. Und es Gottes wirkliches Anliegen ist, dass Menschen, die Frieden und Harmonie in ihrem eigenen Leben und in der Gesellschaft haben wollen, dass sie nach dem Gesetz seiner Existenz, den 10 Geboten, dem Gesetz der Liebe handeln. Also die Tatsache, dass es Gottes Volk gibt und dass es Krieg und Mord gibt, hat einfach damit zu tun, dass Gottes Volk nicht immer das tut, was es tun sollte. Und das ist eine sehr ernüchternde Botschaft der Bibel an uns. Zweite Frage. Hat uns die Geschichte mit Elisa und mit den 42 Jugendlichen, die ihn verlacht haben, etwas zu sagen? Wieso hat Gott so etwas durch seinen Propheten erlaubt? Wir haben ja beim letzten Mal die Geschichte gehört, wie dort 42 junge Männer, halbstarke, den Elisa schwer angegangen sind mit Spott und Hohn. Und die Tatsache ist, die Elisa war ein Prophet Gottes und das war bekannt. Und man wusste, dass durch ihn Gott spricht. Und jeder Angriff auf einen anerkannten Propheten ist ein Angriff auf das Wort Gottes. Nun ist das Wort Gottes aber die letztendlich personifiziert Gottes Sohn. Und der erhält uns am Leben. Also jeder Angriff auf das Wort Gottes ist letztlich ein Angriff auf unsere eigene Existenz. Denn durch das Wort Gottes sind wir gemacht. Wer also das Wort Gottes verachtet, der verlässt quasi den sicheren Boden seiner Existenzgrundlage. Und von Zeit zu Zeit hat Gott immer wieder auch an Beispielen gezeigt, dass es außerhalb seines Wortes kein Leben gibt. Und dass, wenn man gegen ihn rebelliert, niemand anders uns am Leben halten kann als er. Wir haben das gesehen bei der Wüstenwanderung, als er seinen Schutz zurückgezogen hat und plötzlich all die Schlangen gekommen sind, die er vorher zurückgehalten hatte. Und so war das bei den Bären letztlich genauso. Wenn man glaubt, sowas ist nur vor 3000 Jahren passiert, ich erinnere mich, ich las einen Zeitungsbericht aus dem 19. Jahrhundert, wo ein Mann tatsächlich auf einem Schiff sich verflucht hat und mit offener Hand gegen den Himmel gesagt hat, wenn es einen Gott jemals geben sollte, und er hat Gott beleidigt mit allen möglichen Begriffen, dann möge er mich jetzt töten. Und er fiel tatsächlich in dem Moment tot um. Nicht, dass das immer geschieht, aber von Zeit zu Zeit zeigt Gott, dass er sein Wort wirklich ernst meint. Dritte Frage, die gestellt worden ist, woher hatten die Raben, die Elia gefüttert haben, das Essen? Das ist eine gute Frage. Ganz genau kann ich das nicht beantworten. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott genügend Mittel hat und er das Vieh auf 1000 Hügeln sein Eigentum nennt. Und Gott rennt, also dem Gott gehen nicht die Mittel aus. Also aus welcher Stadt oder aus welchem Ort genau die Raben das jetzt gehabt haben, können wir nicht sagen. Aber Gott kann auch Essen aus dem Nichts erschaffen. Das ist für ihn gar kein Problem. Und wenn Sie noch ein paar Episoden warten, dann werden wir noch weitere Geschichten sehen, die das illustrieren. Letzte Frage. Warum mussten die Israeliten selbst kämpfen, als das gelobte Land erobert wurde? Warum hat Gott nicht einfach für sie alleine gekämpft? Gute Frage. Wir sehen in der Bibel öfter, dass Gott ganz alleine gegen Feinde Israels gekämpft hat. Und dann sehen wir manchmal Beispiele, wo das Volk Israel mit Armee, mit militärischen Mitteln, mit Gott zusammengekämpft hat. Und wenn man all die Geschichten sich anschaut, dann kommt man zu dem Schluss, dass Gottes ursprünglicher, idealer Plan immer der gewesen ist, alleine zu kämpfen, so wie beim Roten Meer, als sich das geteilt hat, als er gesagt hat, steht still und seht die Rettung des Herrn. Immer wieder gibt es Beispiele, wo das Volk Gott ganz vertraut hat und er alleine für sie ihnen helfen konnte. Es gibt aber immer wieder Situationen, wo das Volk nach relativ viel Rebellion eine Lektion zu lernen hat. Ähnlich wie Adam nach seiner Sünde jetzt mit Mühe den Erdboden bebauen sollte, so musste das Volk von Zeit zu Zeit auch die Folgen der Rebellion etwas genauer kennenlernen, indem sie selbst Hand anlegen sollten gegen die, die Rebellion geübt haben. Also das hatte durchaus einen pädagogischen Aspekt, dass das Volk manchmal selbst kämpfen musste. Sie sollten daran sehen, wie schlimm es ist, gegen Gott zu rebellieren. Und wenn wir die biblischen Berichte betrachten, dann scheint es nicht so zu sein, dass bei der Eroberung Kanaans viele Israeliten umgekommen sind, sondern Gott hat ja wunderwirkend für sie gekämpft. Nur dann, wenn sie gegen Gottes Gebote rebelliert haben, dann konnte er sie nicht immer beschützen, so wie in Ai das geschehen ist. Sehr gute Fragen. Wenn auch Sie Fragen haben, scheuen Sie sich nicht, fragen@weltengeschichte.de, grüner Fragen-Button unter dem Video oder unsere Fragenbox hier im Nebenraum sind die Möglichkeit, die Fragen zu stellen. Und nächsten Mittwoch werden wir weitere Fragen beantworten. Gehen wir ganz schnell in einen kurzen Rückblick, was wir bisher erlebt und gesehen haben, um für den heutigen Abend alle auf derselben Seite zu sein. Wir begannen mit der Idee, Gott ist Liebe und er ist es immer. Und das ist das Gesetz Gottes. Er schuf die Welten und dort herrschte das Gesetz Gottes, das Gesetz der Harmonie und Liebe, bis jemand es in Frage stellte und die Rebellion startete. Er, der zu Satan wurde, nahm ein Drittel aller Engel mit sich. Gott schuf die Erde, er schuf den Menschen als Beweisstücke im großen Kampf, dass Gott selbst gut ist und nur gut und der Mensch sollte seinen Charakter widerspiegeln, wurde aber vom Satan verführt. Gott gab die Menschheit nicht auf, sondern kündigte an, selbst das Opfer sein zu wollen, die Strafe auf sich zu nehmen. Und Opfer, die immer wieder gebracht werden sollten, sollten die Menschen daran erinnern, dass jemand kommen würde, der sie erlösen sollte. Nach Jahrhunderten des Abfalls von Gott ging die alte Welt in einer Flut zugrunde. Und als die Sünde auch danach sich wieder ausbreitete, berief Gott den Abraham als Zeugen seiner Macht und Güte. Seine Nachkommen endeten dann in Ägypten, wurden dort zu einem gewaltigen Volk, das Volk Israel, das Gott durch Mose, der am brennenden Dornbusch den Auftrag erhielt, aus Ägypten herausführte, an den Berg Sinai, wo er sein Gesetz der Liebe, die 10 Gebote, ihnen mitgab. Das Volk eroberte schließlich nach langer Verzögerung durch Rebellion das Land Kanaan und fiel dort auch wieder von Gott ab. Es folgten Jahrhunderte der moralischen Dunkelheit, bis Samuel durch die Etablierung von Prophetenschulen und durch sein Wirken das Volk dauerhaft auf einen besseren geistlichen Stand bringen konnte. Es folgten die ersten Könige, Saul und vor allem David, der das Königreich Israel zu einer anerkannten Größe machte, vor allem eine friedliche Herrschaft etablieren konnte und Jerusalem als Zentrum seines Reiches gründete. Sein Sohn Salomo regierte schließlich über das größte Territorium, das Israel je besessen hatte, bis zum Euphrat. Aber 1000 Frauen brachten viele Probleme mit, vor allem viele Götter. Und zu seinen Zeiten wurde angekündigt, dass Israel zerteilt werden würde, was nach seinem Tod geschah. Das Reich Israel wurde in 2 Königreiche aufgeteilt, 10 Stämme im Norden Israel, 2 Stämme im Süden in Juda. Das war 931 vor unserer Zeit und schon bald begann der Abfall erneut, insbesondere im Norden, wo 2 goldene Kälber aufgestellt worden sind und wo Isabel, die Tochter Etbaals aus Phönizien, den Baalskult einbrachte. Es gab zu dramatischen Szenen wie dem Wettstreit der Götter zwischen dem Gott Jahwe und dem Gott Baal auf dem Karmel. Und viele Propheten standen auf. Einer der berühmtesten war Elia, der schließlich sogar im feurigen Wagen in den Himmel aufstieg. Ein anderer war Jona, der gerufen worden war, den Assyrern, den Feinden Israels, das Evangelium, eine Gerichtsbotschaft zu bringen. Und zu einem Zeitpunkt sah es so aus, als ob auch im Süden der Abfall endgültig dominieren würde. Bis auf ein kleines Baby war die gesamte Linie Davids bereits ausgerottet. Schließlich kamen die Assyrer und vernichteten das Nordreich 721 vor unserer Zeit, nahmen all die 10 Stämme, die noch übrig waren, nach vielen Kriegen gefangen und die Hauptstadt Samaria wurde besiedelt mit Leuten aus anderen Ländern, die jetzt dort eine Mischreligion etablierten. Aber im Süden blieb das Reich Juda bestehen, nicht zuletzt, weil schlussendlich ein guter König auf den Thron kam, Hiskia, der eingekesselt von den assyrischen Armeen die ermutigende, ja tröstende Botschaft Gottes erhielt, dass Gott dem Volk ganz vergeben hätte und dass Israel, dass Juda wie eine Jungfrau sei. Und ein Engel des Herrn vernichtete die Armee Assyriens. Und an dieser Stelle haben wir aufgehört und werden heute weitermachen mit Episode 16. Bevor wir aber damit beginnen, wir möchten mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir kommen dankbar zu dir, dass wir an diesem Abend erneut lernen dürfen aus der Geschichte und lernen dürfen von deinem Charakter. Wir möchten dich bitten, dass auch heute du zu uns sprichst, dass auch heute wir etwas lernen über dein Wesen und deine Liebe, über dein Gesetz und über die Hand, mit der du die Geschicke der Völker und Menschen geführt hast und immer noch führst. Bitte sprichst du heute Abend ganz besonders zu uns. Und hab Dank, dass du heute durch den Heiligen Geist uns zeigen wirst, dass du ein Gott der Gnade und der Hoffnung bist. Im Namen Jesu. Amen. Episode 16. An den Wassern von Akkad. Ungefähr 700 vor unserer Zeit waren die Assyrer die unangefochtenen Beherrscher der antiken Welt. Und in ihrer Hauptstadt in Ninive, die sich Gottes Gnade wegen immer noch eine Existenz erfreute, wurden all die Berichte der Jahrhunderte und Jahrtausende gesammelt. Dort in den großen Bibliotheken wurden Keilschrifttexte zu Tausenden, zu Zehntausenden gesammelt. Berichte aus der alten Zeit, wie das Gilgamesch-Epos. Es berichtete von den Anfängen der Zivilisation und von denen, die vor der Flut gelebt hatten. Fast kein Königreich hatte den Assyrern widerstehen können. Und auch das Südreich Juda war zwar noch autonom, aber klein und unbedeutend. Und in jenen Tagen bekam der gute König Hiskia ein schweres Geschwür. Und Jesaja der Prophet, kam zu ihm und sagte ihm und brachte ihm die Botschaft: Bestelle dein Haus, denn du sollst sterben und nicht am Leben bleiben. Keine einfache Botschaft, wenn man sie bekommt. Und Hiskia hing am Leben. Er wollte nicht sterben. Hatte er nicht so viel Gutes für den Herrn getan? Und er drehte sich zu der Wand und er weinte sich die Augen aus. Und Gott im Himmel weinte auch. Denn er wusste, dass das Beste, was Hiskia geschehen konnte, sein Tod wäre. Das Beste, was dem Volk geschehen konnte. Aber Hiskia konnte so etwas nicht erkennen. Selbst die Propheten hätten das wahrscheinlich nicht verstanden. Und weil er so inniglich betete und weinte und darum bat, noch weiter leben zu dürfen, entschied sich Gott, dem Jesaja, der bereits den Palast verlassen hatte, noch eine Botschaft zu geben. Er sollte umdrehen und Hiskia deutlich machen, dass noch 15 Jahre ihm gegeben würden. Sein Geschwür wurde behandelt mit einer Feigenpaste und das Geschwür verschwand. Und als Zeichen, dass Gott wirklich eingreifen würde und sein Leben noch um 15 Jahre verlängern würde, durfte sich ein Zeichen auserbeten. Und der Schatten an der Sonnenuhr veränderte sich übernatürlich. Noch einmal griff Gott in die Astronomie ein, um einem seiner Geschöpfe deutlich zu machen, dass er ihr Gebet erhört hat. Als die wundersame Heilung von Hiskia sich über das Land hinaus verbreitete, da kam eine Gesandtschaft aus dem fernen Osten, nicht aus Assyrien, sondern noch viel weiter, aus der Stadt Babylon, die meistens unter assyrischer Herrschaft stand, die aber gerade in jener Zeit eine kleine Revolte angezettelt hatte und in der sich ein Mann namens Marduk Apla Idina II., auch bekannt als Merodach Baladan, für einen kurzen Zeitraum als König etabliert hatte. Er war von dem Volk der Kaldu, der Chaldeer. Und seine Delegation brachte Glückwünsche. Und Hiskia war geehrt, dass bis in das ferne Babylon, wo seine Urgroßvorahnen wie Abraham gelebt hatten. Und so zeigte er ihnen alles das, was er besaß. Er zeigte ihnen den Tempel, er zeigte ihnen den Palast und er zeigte ihnen auch seine Schätze, das Gold und das Silber. Und die Delegation der Chaldeer, die eigentlich ein Wüstenstamm waren aus südlich von Babylon, aus der Gegend von Ur, die waren recht beeindruckt. Und sie gingen mit fröhlichen Worten und verabschiedeten sich wieder. Und Jeschajahu kam zu Hiskia und fragte ihn, was haben sie in deinem Haus gesehen? Du, der du ein König bist, der Gottes Gesetz widerspiegeln soll. Was haben sie gesehen? Und Hiskia sagte, alles, das Silber und das Gold und die Schätze und die Kronen. Und auf dem Gesichtsausdruck von Jeschajahu, von Jesaja, machte sich eine fast ein Entsetzen verbreitende Emotion breit. Es war, als ob er vor dem inneren Auge etwas sah, was er nicht sehen wollte. Und doch musste er, getrieben vom Heiligen Geist, die Prophezeiung aussprechen, siehe, es kommt die Zeit, da alles, was in deinem Haus ist und was deine Väter bis zu diesem Tag gesammelt haben, nach Babel weggebracht werden wird. Es wird nichts übrig bleiben. Wahrscheinlich hat sich Hiskia gedacht, was soll das denn? Wie ist das denn möglich? Babel ist momentan ein kleiner Stadtstaat, der ein bisschen rebelliert gegen das mächtige Assyrien. Und vielleicht hat er auch gedacht, dass seit den Tagen von Abraham keine babylonische Armee jemals in Palästina gewesen war. So weit weg. Assyrien würde es nie erlauben, dass Babel so weit im Südosten gelegen sich an Juda vergreift. Das war völlig unvorstellbar. Aber Gott hatte gesprochen. Und Jesaja sagte weiter, und von deinen Söhnen, die von dir abstammen werden, die du zeugen wirst, wird man welche nehmen, und sie werden Kämmerer sein im Palast des Königs von Babel. Zu jenem Zeitpunkt war Babel, wie gesagt, nur eine kleine Stadt. Ein kleines Stadtkönigtum, das immer wieder gleich von den Assyrern kontrolliert wurde. Und Hiskia hat es vielleicht ernst genommen, vielleicht kaum glauben können. Er sagte nur, zum Glück passiert es ja nicht in meiner Zeit. Aber Jesaja hatte etwas gesehen. Er hatte etwas vor seinem prophetischen Auge gesehen, was ihn nicht mehr losließ. Und der Geist Gottes kam über ihn. Es war, als ob die gesammelte Liebe im Herzen Gottes sich ausgoss auf das Denken dieses einen Propheten. Er hatte ein Unheil beschrieben, das niemand, weder die Menschen in Juda, noch die Herrscher in Assyrien, nicht einmal die Bewohner von Babel, sich hätten vorstellen können. Aber Jesaja hatte etwas gesehen. Und lange bevor es eintreffen sollte, inspirierte ihn der Heilige Geist zu Worten, die wie ein Fangnetz das Volk auffangen sollten, wenn es geschehen sollte. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Nach dieser Vision begann Jesaja Dinge aufzuschreiben, die er nie zuvor aufgeschrieben hatte. Der ganze Charakter seiner Prophezeiung veränderte sich außergewöhnlich. Er prophezeite, die Stimme eines Rufenden ertönt, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und den Bauch seines Gewandes tragen, die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Er prophezeite das Kommen Gottes, der wie ein Hirte sein würde. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Heiden hinaustragen. Da würde jemand kommen, der Knecht Gottes, der Auserwählte, der das Gesetz Gottes, die Gesetzmäßigkeit Gottes nicht nur in Israel verkündigen würde, sondern zu allen Heidenvölkern hinausbringen würde. Und Jesaja prophezeite und schrieb, es gefiel dem Herrn, um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Darum, weil du kostbar bist in meinen Augen und wertgeachtet, und ich dich lieb habe. Das Herz von Jeschajahu quoll über von einer Liebe, die er vor in seinem Leben nie so gespürt hatte. Eine Liebe für das Volk. Ich tilge deine Übertretung wie einen Nebel und deine Sünden wie eine Wolke. Kehre um zu mir, denn ich habe dich erlöst. Und weiter prophezeite er Dinge, die er selbst nicht verstand. Der zu der Tiefe spricht, versiege, und deine Fluten trockne ich aus. Der zu Kyros sagt, mein Hirte. Und Jesaja fragte sich vermutlich, wer in aller Welt ist eigentlich Kyros? Er soll all meinen Willen vollenden und sagen zu Jerusalem, werde wieder gebaut und zum Tempel werde gegründet. Jesaja schrieb diese Dinge auf, schaute aus dem Fenster von Jerusalem und schaute auf den Tempel, der immer noch in all seiner Pracht dort stand. Er prophezeite gerade von dem Aufbau eines Tempels. Der stand doch noch da. So spricht der Herr zu seinem Gesalbten, zu Kyros, den ich bei seiner rechten Hand ergriff. Schon wieder dieser komische Kyros, dass ich Völker vor ihm unterwerfe und Könige das Schwert abgürte, damit vor ihm Türen geöffnet werden und Tore nicht verschlossen bleiben. So spricht der Herr zu seinem, wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, all ihr Enden der Erde. Es war, als ob das Herz von Jesajahu immer weiter wurde. Er dachte nicht nur an Juda, er dachte an all die Stämme Israels, er dachte an die Moabiter und die Ammoniter und die Assyrer und die Babylonier. Plötzlich verstand er immer besser, Gott will alle retten. Und dann schrieb er etwas auf, das ihm selbst unsinnig erschien, aber der Geist Gottes drängt ihn dazu, zieht aus von Babel. Und er setzte seinen Stift ab und dachte darüber nach. Der letzte Hebräer in Babylon war Abraham, über 1000 Jahre vor meiner Zeit. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall, verkündigt dies, lasst es hören, verbreitet es bis an das Ende der Erde und sagt, der Herr hat seinen Knecht Jakob erlöst. Und immer wenn er das predigte, Jesajahu, dann sagten die Menschen, irgendwie ist deine Botschaft so irrelevant. Die hat uns gar nichts zu sagen, wie wir sollen aus Babylon fliehen. Also dein ständiges Prophezeien von einem Fall Babylons hat mit unserem Leben überhaupt gar nichts zu tun. Babylon ist gar keine Gefahr. Die Assyrer sind eine Gefahr. Warum prophezeist du nicht von den Assyrern? Sei doch ein bisschen aktueller, Jeschajahu. Deine Botschaft scheint auf Abraham zu zielen und der ist schon lange tot. Aber Jeschajahu schrieb weiter und prophezeite weiter. Kann auch eine Frau ihr Kindlein vergessen, dass sie sich nicht erbarmt über ihren leiblichen Sohn, selbst wenn sie ihn vergessen sollte? Ich will dich nicht vergessen. Siehe, in meine Hände habe ich dich eingezeichnet. Da waren 1000 Fragezeichen in seinem Kopf, was das bedeuten würde. Aber er wusste, es ist Gottes Botschaft. Und er spürte, dass es aus dem Herzen Gottes kam. So schrieb er es auf. Und dann war es fast, als ob sein Herz brechen sollte, als er Dinge sah in ferner Zukunft. Und er schrieb, er wuchs auf vor ihm wie ein Schässling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und verachtet ihn nicht. Das ist doch nicht Kyros. Wer ist denn das? Und er gedachte an die Geschichten, die er gehört hatte von Hiob, der verachtet und verlassen war. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. War das nicht das, was die Freunde von Hiob gedacht hatten? Und weiter schrieb Jeschajahu, als er die Szenen vor seinem inneren Auge sah. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Sein Herz wurde so unglaublich warm, als diese Idee immer tiefer in ihn hineindrang, dass jemand seine Sünde auf sich nehmen würde. Er erinnerte sich daran zurück, als er vor vielen Jahren dort im Tempel gestanden hatte und dieser Malak auf ihn zugeflogen war, diese glühende Kohle an seine Lippen gehalten hatte. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und je mehr Jesaja darüber nachdachte und je mehr der Geist Gottes ihn drängte, je mehr es predigte und aufschrieb, desto mehr fragte er sich, wer ist das, von dem ich hier schreibe? Und wann kommt er? Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und dann schrieb er, wohlan, ihr Durstigen alle, kommt her zum Wasser und ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Das schien etwas wie ein Geschenk angeboten worden zu sein. Vergebung. Sondern so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher, sagte Gott, sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Jeder Satz schien noch mehr getränkt zu sein von der Liebe Gottes. Und dann gab er dem Volk den Auftrag, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und dann schrieb Jesaja, nun aber bist du Herr, unser Vater. Wir sind der Ton und du bist unser Töpfer. Wir alle sind das Werk deiner Hände. Du kannst mit uns machen, was du möchtest. Und du machst immer nur das Beste mit uns. Und gegen Ende seines Buches, da schrieb er Dinge auf, die er kaum noch fassen konnte. Gott hatte ihm gezeigt und verheißen, denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die frühere nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Es war, als ob die Strahlen der Ewigkeit ganz weit in die Weltengeschichte hinauswiesen, auf ein großes, glückliches Ende. Und die Menschen lasen und hörten die Botschaften von Jeschajahu. Und so manchem wärmte es das Herz, aber vieles konnten sie gar nicht richtig verstehen. Zu jener Zeit gab es auch einen anderen Propheten, sein Name war Micha, übersetzt, wer ist wie er. Und er prophezeite auch vieles ähnlich wie Jesaja. Aber eine Prophezeiung machte ihn besonders berühmt. Er sah von jenem kleinen Ort Bethlehem, dass er noch einmal eine große Rolle spielen sollte in der fernen Zukunft. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Und die Menschen, die das hörten, fragten sich, was ist das für ein König, der da kommen soll? Ein König, der schon immer existiert hat. Und dann waren die 15 Jahre um, die sich Hiskia erbeten hatte. Er musste doch sterben, wenn auch 15 Jahre später. Es war das Jahr 697 vor unserer Zeit und sein Sohn, den er in den 15 Jahren gezeugt hatte, der jetzt 12 Jahre alt war, Menasche, wurde König. Sein Name bedeutete, der vergessen lässt. Auch Josef hatte seinen Sohn so genannt. Damals, weil Josef vergessen hatte all das Leid, das er erlebt hatte. Aber Menasche ließ nicht das Leid vergessen. Er ließ den Herrn vergessen. Er vergaß alles, was sein Vater ihm beigebracht hatte. Oder er ließ es ganz bewusst. Und er führte den Götzendienst wieder ein. Und all die Baal und Asherah und Astarten, sie kamen wieder zurück. Ja, er trieb es schlimmer als alle Könige, die jemals in Juda regiert hatten. Auch er, wie sein Großvater Achas, zeugte Kinder nur, um sie zu verbrennen. Auch er ließ seine eigenen Söhne durch das Feuer springen. Und als ob das nicht genug wäre, nahm er sich jenen Jeschajahu, der diese unfassbaren Botschaften genommen hatte, und als eines seiner ersten Amtshandlungen ließ er jenen Propheten zersägen. Es wurde ganz finster im Südreich, in Juda. In jenen Zeiten griffen die Assyrer immer weiter nach Osten aus. Und nicht nur Babylon kam wieder unter ihre Kontrolle, nein, sogar das alte, stolze Reich Elam. Assyrien hatte keine Gegner. Und als Manasse es immer schlimmer trieb, Jahrzehnte regierte und das Volk an den absoluten Abgrund aller Moral führte, da wurde es sogar den Assyrern zu bunt und sie nahmen ihn gefangen und verschleppten ihn, alleine den König, nicht nach Aschur und nicht nach Ninive, die Hauptstadt, sondern in Babylon, was von Assyrien kontrolliert wurde, wurde er eingekerkert. Und dort saß er, der schlimmste aller Könige, die jemals aus dem Hause Davids gekommen waren. Und er hatte Zeit nachzudenken über all die Morde, die er begangen hatte. Und all den Okkultismus und die Totenbeschwörung, die er praktiziert hatte. Und dort im Kerker Babylons kehrte Manasse um. Und er bat zu Gott und er bat um Vergebung. Hatte er vielleicht doch nicht alles vergessen, was Jeschajahu vor seinem Tod aufgeschrieben hatte, was ihm sein Vater Hiskia mitgegeben hatte. Und der Gott, der immer gleich ist, vergab sogar Manasse. Und er führte ihn zurück nach Jerusalem. Und dort wurden die Götzen entfernt. Und Manasse versuchte, das Unheil, das er selbst in Gang gesetzt hatte, aufzuhalten. Doch schon ein größerer als er, Salomo, war daran gescheitert. Und das Volk ließ sich nicht mehr richtig reformieren. Die Höhen wichen nicht. Jeder tat, was er wollte. Selbst als Manasse versuchte, sie zurückzuführen zu Gott. Über ein halbes Jahrhundert war er König gewesen, als er 642 vor unserer Zeit starb. Und Amon wurde sein Nachfolger, sein Sohn. Und der nahm sich seinen Vater zum Vorbild, und zwar in dessen Regierungsphase vor dem babylonischen Exil, vor der babylonischen Gefangenschaft, und er trieb es erneut dramatisch schlimm. Aber viel Zeit hat er nicht, denn nur nach 2 Jahren wurde er ermordet. Und das Volk machte Joschijahu zum König, Josia. Und als er König wurde, war er 8 Jahre alt. Was könnte er noch tun? Aber noch einmal war das Haus David gesegnet worden mit einem König, der wie sein Urgroßvater Hiskia verstand, was es bedeutet, ein Sohn Davids zu sein. In seinen Tagen, da stand ein anderer Prophet auf mit Namen Habakuk, der sich klammert. Und auch er prophezeite etwas, was anklingen ließ, was damals schon Jesaja gesagt hatte. Er prophezeite etwas, was auch selbst in seinen Tagen noch unvorstellbar erschien. Seht euch um unter den Heidenvölkern, sagt er, und schaut umher, verwundert euch und entsetzt euch. Denn ich tue ein Werk in euren Tagen, sagt Gott, ihr würdet es nicht glauben, wenn man es erzählte. Was war es, was so Unglaubliches kommen sollte? Denn siehe, ich erwecke die Chaldäer, jenen Wüstenstamm. Ein bitterböses und ungestümes Volk, das die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnsitze zu erobern, die ihm nicht gehören. Schneller als Leoparden sind seine Rosse und rascher als Wölfe am Abend. Seine Reiter kommen im Galopp daher, von fern her kommen seine Reiter. Sie fliegen daher wie ein Adler, der sich auf den Fraß stürzt. Die Menschen in Jerusalem hörten ihm zu und sagten, sag mal, bist du dir ganz sicher? Die Chaldäer kommen unseren Schriften bisher größtenteils nur vor, als die, die mit einer kleinen Bande dem Hiob seine Herden weggenommen haben. Ein großes Reich haben die noch nie besessen. Ein paar Stadtstaaten zur Zeit von Abraham, das war alles. Schreibt doch von den Assyrern, die sind die Gefahr. Aber Habakuk ließ sich nicht beirren. Und er schrieb diese denkwürdigen Worte in sein Buch: Siehe, der Vermessene, unaufrichtig ist seine Seele in ihm. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In jenen Tagen offenbarte Gott die Grundsätze seines Rettungsplanes so deutlich wie nie zuvor. Und noch ein Prophet stand auf. Im Jahre 627 wurde ein junger Mann berufen, der so jung war, dass er glaubte, dass er nicht in der Lage sei, Prophet zu werden. Sein Name war Jeremiahu, den Jahwe erwählt hat. Und als er protestierte und sagte, ich bin zu jung, sagte Gott zu ihm, ehe du ein Embryo warst, habe ich dich bereits erwählt zum Propheten für die Völker. Und nur ein Jahr, nachdem Jeremiahu zum Propheten bestimmt worden war, zum führenden Propheten für das Volk Gottes, geschah das, was Habakuk und vor ihm schon Jesaja angekündigt hatten. Die Chaldäer erhoben sich gegen Assyrien. Nabu Abla Uzur, einer aus dem Stamm der Kaldu, der Chaldäer, war einer der Generäle der assyrischen Armee gewesen. Und als Assyrien durch Thronwirren etwas schwächelte, er nutzte die Gelegenheit und machte sich selbst erneut zum König in Babylon. Nabu Polassar war sein Name. Er hatte alle Mühe, Babylon und die umliegenden Gegenden ein bisschen unter Kontrolle zu bekommen, aber von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr gewann er mehr Stärke. In seinen Tagen verbündete er sich mit dem östlichen Stamm der Meder, die dort seit einigen Jahrzehnten aus dem Osten gekommen waren und im Hochland des Zagrosgebirges ein Königreich, über das nur wenig bekannt ist, weil ihre Schrift bis heute nicht entziffert ist, gegründet hatten. Und gemeinsam griffen die Babylonier und Meder tollkühn sogar die Hauptstadt Assyriens an, Ninive. Aber es gelang ihnen nicht. Und sie mussten sich zurückziehen. Und Habakuk und andere bestaunten das weltpolitische Geschehen. Würde eintreffen, was Gott vorhergesagt hatte? Im Jahre 622 gingen Priester durch den Tempel. Und als sie dort aufräumten, fanden sie irgendwo in einer Ecke beim Staubputzen in so einer Ritze Manuskripte, Schriftrollen, ein Stück aus einem alten, antiken Buch. Und man brauchte nicht lange, um herauszufinden, was es war. Es waren die Schlussseiten, der letzte Abschnitt eines Buches, das schon sehr alt war. Ele Hadabarim, das Buch der letzten Predigten von Mose, die er gehalten hatte kurz vor dem Einzug in das gelobte Land, wo er das Lied des Mose aufgeschrieben hatte, Segen und Fluch, und wo er den Abfall des Volkes Gottes über Jahrhunderte vorhergesagt hatte. Man brachte dieses Buch zum König Josia und er las das und er zerriss seine Kleider. Weil als er das Buch sah und die Berichte der letzten Jahrhunderte, da sah er, wie alles eins zu eins passte. Gott hatte in jedem Detail Recht behalten. Und er sandte zu der Prophetin Hulda und ließ fragen, was man tun könne. Und er bewirkte eine gewaltige Reformation, sodass Gott ihm verhieß, dass in seiner Lebzeit die Dinge nicht eintreffen würden, die Jeschajahu und Habakuk und auch Jeremiahu prophezeiten. Und so kam es noch einmal zu einer großen und gewaltigen Reformation. Josia verließ das Gesetz Gottes verlesen. Er sorgte dafür, dass überall im Land Menschen erfuhren von dem Lied des Mose und von Segen und Fluch, von dem Bund, der in Moab geschlossen worden war, von der Beschneidung des Herzens. Und all die Götzen, die Astarten und die Baalim und all diese Standbilder wurden verbrannt. Und endlich wurden all die Höhlen abgeschafft. Aber damit begnügte sich Josia nicht. Er hatte das Gefühl, er müsste etwas tun, auch für das abgefallene Nordreich, obwohl das gar nicht mehr existierte. So machte er sich mit seinem Volk auf den Weg und verließ das Südreich und ging jetzt in das Gebiet des Mischvolkes. Dort, wo die Heiden ihre Mischreligion hatten, wo früher mal das Nordreich Israel gewesen war, und dort fanden sie noch die goldenen Kälber, die Jeroboam aufgestellt hatte, und sie wurden alle vernichtet. Sie gingen bis nach Samaria und vernichteten alles, was sie finden konnten dort. Und sie vernichteten den Altar. Ich muss mich korrigieren. Sie taten genau das, was ein Prophet Jahrhunderte vorher, 400 Jahre vorher, vorhergesagt hatte. Damals, gerade als das Nordreich sich frisch vom Südreich geteilt hatte, war ja ein Mann Gottes aus dem Süden gekommen und hatte prophezeit: Altar, Altar, es wird ein König kommen aus dem Hause Davids mit Namen Josia. Der wird auf deinem Altar Menschengebeine verbrennen. Und genau das geschah. Man fand sogar noch das Grab von dem Mann Gottes, der es ja nicht mehr bis in den Süden geschafft hatte, weil er von dem Löwen getötet wurde, nachdem er Gottes Befehl missachtet hatte. 400 Jahre später hatte sich das Wort exakt erfüllt. Und wo immer man noch Reste fand des Götzendienstes, der das Volk Israel in den Abgrund getrieben hatte, vernichtete man es. Und dann in jenem denkwürdigen Jahr wurde das Passafest gefeiert. Und die Berichte sagen, dass das Passafest zum ersten Mal so gefeiert worden ist, wie das Gesetz des Mose es sagte, seit den Tagen von Joshua. Jahrhundertelang, selbst in den Tagen von David und den Tagen von Salomo, war es nie so gefeiert worden, wie das Gesetz Mose es sagte. Noch einmal bäumte sich die Botschaft Gottes auf. Noch einmal schien es, als ob Gott sein Volk zurückgewinnen könnte. Es kam das Jahr 614 und die Meder nahmen mit einer großen Armee einen Feldzug sich vor, direkt in das Kernland Assyriens, und Aschur, die stolze Stadt, gegründet zur Zeit Nimrods, fiel in ihre Hand. Assyrien war schwer angeschlagen und jetzt kamen auch die Babylonier dazu. Mit den Medern zusammen koalierten sie erneut und am 10. August 612 fiel die Hauptstadt in Ninive, die einstmals verschont geblieben war. Doch jetzt fiel sie. Ein anderer Prophet, Nahum, hatte das vorhergesagt. Und mit Ninive fiel die riesige Bibliothek des Ashurbanipal und viel Wissen ging verloren. Aber die Babylonier hatten Blut geleckt und sie trieben Assyrien immer weiter gen Westen, eroberten mehr von dem assyrischen Kernland. Und dann im Jahre 609 wurde Haran erobert. Ja, genau jenes Haran, in dem schon Abraham Zwischenstopp gemacht hatte und sein Bruder Nahor lieber bleiben wollte, wo der Gott Sin angebetet worden war. Und dort in Haran wurde der letzte König Assyriens gefangen genommen. Und von Assyrien blieb nichts mehr übrig als ein paar versprengte Armeeteile, die noch weiter nach Westen sich retteten. Und das machte den König von Kemet, den Pharao Ägyptens, nervös, denn er brauchte wenigstens einen kleinen assyrischen Staat als Puffer gegen das immer weiter ausgreifende Babylon. Nekau der Zweite im Besitz der K-Kräfte, Necho der Zweite, 609, zog aus gen Norden, um dort in jenem Gebiet am Euphrat wieder für Ordnung zu sorgen, um sich den Babyloniern entgegenzustellen. Aber als er sich auf den Weg machte und der Weg an den Euphrat führte, unweigerlich auch durch Juda, stellte sich jemand anderes ihm in den Weg. In der Ebene Jezreel stand Josia mit seiner Armee und sagte, du kommst hier nicht durch. Dort, wo schon so viele Schlachten geschlagen worden war, versuchte Josia, den König Ägyptens aufzuhalten, obwohl der gar nicht mit ihm kämpfen wollte. Und er sagte ihm, was habe ich mit dir zu schaffen, du König von Juda? Nicht gegen dich ziehe ich heute, sondern gegen ein Haus, das mit mir im Krieg liegt. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verderbe. Aber Josia wollte nicht hören. Was war nur in ihn gefahren? Er hätte die Ägypter leicht durchziehen lassen können, ohne Schaden für sich selbst. Stattdessen wollte er sein Königreich vor einer imaginären Gefahr verteidigen und starb dabei einen sehr realen Tod. Im selben Jahr, als Babylon Assyrien faktisch besiegt hatte, starb Joschiahu, der letzte gute König Judas. und mit ihm die Hoffnung, dass es mit Juda aufwärts gehen könnte. Das Volk machte einen seiner jüngeren Söhne, Joachas, zum König. Aber der hielt sich nur wenige Monate, denn Nekau der Zweite hatte dafür kein Interesse, dass das Volk seinen eigenen König bestimmt. Er kehrte zurück, nahm Joachas gefangen und führte ihn nach Ägypten, wo er auch starb. Stattdessen wurde dessen älterer Bruder, der eigentliche Thronnachfolger Eliakim, als König eingesetzt und der Pharao änderte seinen Namen von Eliakim, Gott erhört, zu Jehoiakim, Jahwe erhört. Keine große inhaltliche Veränderung, aber immerhin. Und dann kam das Jahr 605. Die letzten versprengten Überreste der assyrischen Armee hatten sich bei Karkemisch zusammengetan. Und die Ägypter hatten erneut eine Armee ausgesandt, um ihnen zu helfen. Vielleicht könnte man ja einen kleinen assyrischen Staat dort noch retten. Aber die Armeen Babylons, unter denen sich auch ein paar Meder befanden, aber jetzt war Babylon die führende Rolle. Mit all den Streitwagen, die Armeen Babylons kamen zum Euphrat. Sie wurden schon lange nicht mehr angeführt von dem König Nabopolassar, sondern von dem Kronprinzen, seinem Sohn, Nabu-Kuturi-Utsur II. Der Gott Nabu schütze meinen ersten Sohn, besser bekannt als Nebukadnezar oder richtiger eigentlich Nebukadrezar. Benannt nach einem babylonischen König, der ein halbes Jahrtausend zuvor, zu der Zeit von Samuel und Saul, schon babylonische Geschichte geschrieben hatte. Und unter seiner Führung, er war ein brillanter Feldherr, unter seiner Führung versammelte sich das gesamte alliierte Heer Babylons vor den Toren der Stadt Karkemisch. Und die eingeschlossenen Assyrer mitsamt den Ägyptern entschieden sich zu einer Verzweiflungstat. Statt lange belagert zu werden, entschieden sie sich, dem Schicksal ins Auge zu schauen und die Stadt zu verlassen und eine offene Feldschlacht zu wagen. Der Prophet Jeremia prophezeite von jener Schlacht, die Weltengeschichte schrieb. Rüstet Schild und Langschild und rückt zum Kampf aus. Spannt die Rosse an und sitzt auf, ihr Reiter. Tretet an mit den Helmen, macht die Lanzen blank, legt den Panzer um. Geh hinauf nach Gilead und hole Balsam, du Jungfrau, Tochter Ägypten. Umsonst wendest du so viele Heilmittel an, es gibt kein Pflaster für dich. Was Jeremiahu vorhersagte, traf ein. Der Kronprinz schrieb es später in einer Chronik auf Kaltschrifttafeln auf. Die assyrische Armee wurde so vernichtend geschlagen, dass vom Jahre 605 vor unserer Zeit der Name Assyrien aus den Geschichtsbüchern getilgt wurde. Assyrien war danach nicht mehr existent. Und die Ägypter flohen und wurden größtenteils aufgerieben bei Hamat, südlich von Karkemisch. Das war der Durchbruch. Innerhalb von Jahrzehnten hatte sich die politische Lage vollkommen verändert und plötzlich stand das alte, antike Babylon, das vor 1000 Jahren das letzte Mal größeren Ruhm gehabt hatte, wieder als Weltreich da. Sie selbst nannten sich das Land Akkad, in Anlehnung an den Sargon von Akkad, der noch vor Zeiten Abrahams, kurz nach Nimrod, das erste größere Reich nach Nimrod gegründet hatte. Sie waren stolz, eine jahrhundertealte Tradition wieder neu aufleben zu lassen. Und auf dem Weg, den sie jetzt nach Süden führten, kam Kronprinz Nebukadnezar auch nach Jerusalem. All die Städte, die vorher im Kontakt und Tribut zu Assyrien gestanden haben, mussten jetzt Tribut an die neue Weltmacht Babylon zahlen. Und so heißt es, und der Herr gab Joachim, den König von Juda, in seine Hand auch einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Diese führte hinweg in das Land Sinia, in das Haus seines Gottes, und er brachte die Geräte in die Schatzkammer seines Gottes. Er nahm den Tribut, die besten Gegenstände des Tempels, Und er nahm einige der königlichen Nachkommen, sozusagen als Geiseln, eine Praxis, die damals oft angewendet wurde, um sicherzustellen, dass Jerusalem nicht gegen die neuen Herrscher rebellieren würde. Denn ihre zukünftigen Könige waren in der Hand des Königs von Akkad. Und so wurden sie, eine Handvoll handverlesener Elite-Männer, im Jahre 605 durch die Wüste geführt. Nabucodonosor, Nebukadnezar rannte mit eilte viel schneller, denn in jenen Tagen starb sein Vater Nabopolassar und er wurde im Herbst 605 selbst zum König von Akkad, wie er offiziell hieß, zum König des Weltreiches Babylon. Und jene gefangenen jüdischen Prinzen wurden durch die Stadttore in jene große Stadt hineingeführt. Und man sagte ihnen, dass es ihnen gut gehen würde, dass sie nicht eingekerkert werden würden, wie jener Manasse, sondern dass man sie ausbilden wollte, weil man später immer mal wieder neue Könige einsetzen wollte in Jerusalem. Und so mussten sie antreten, um sich einschreiben zu lassen in das Ausbildungsprogramm Babylons. Und der Erste, der dort stand, als er gefragt wurde, wie er hieß, sagte: Ich heiße Daniel, Gott ist mein Richter. Und der Beamte schaute ihn an und sagte: So heißt du geheißen bis zum heutigen Tag. Strich den Namen durch und sagte: Ab heute heißt du Beletschar-Uzur. Die Herren bewahre den König. Der Nächste kam und sagte: Ich heiße Hanania. Ja, hat begünstigt. Und der Beamte lächelte ihn an und sagte: Wirklich? Ihr seid in unserer Hand, hat euch der Herr wirklich begünstigt. Du heißt ab heute Schadrach, Gebot Akkus. Und der Nächste sagte: Ich heiße Michael. Wer ist, was Gott ist? Und vielleicht hat der Beamte gedacht: Na, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Wir müssen nur ein bisschen was ändern, damit es dann auch religiös, also theologisch wieder passt. Wir nennen dich statt Michael, nennen wir dich Meshach. Wer ist wie Akku? Und auch Asaja, der vierte dieser vier Freunde, mit Namen Jah hat geholfen. Der wird sich wohl haben anhören müssen, wo Gott gewesen ist, als er gefangen genommen worden ist. Sein Name wurde in Abednego, Diener Nebus, verändert. Aber es ging ihnen gut. Mit Ausnahme der Tatsache, dass sie jetzt Sumerisch und Akkadisch lernen mussten und ungezählte Keilschriftformationen auswendig lernen mussten. Aber sie waren klug und es gelang ihnen auch. Das Problem, das sie hatten, war ein viel einfacheres. Es ging ihnen zu gut. Der König wollte, dass sie vom königlichen Essen mitnehmen. Aber sie wussten, dass die Könige von Akkad kein Interesse für 3. Mose haben. Und sie wussten auch, dass dort Alkohol und viele Dinge ausgeschenkt werden, von denen Gott deutlich in seinen Schriften von den Propheten hatte sagen lassen, dass man das nicht zu sich nehmen sollte. Und es heißt, dass Daniel sich in seinem Herzen vornahm, Gott treu zu sein. Und die Malakim im Himmel, die dachten daran, dass sie schon mal jemanden gesehen hatten, der fern der Heimat in einem Weltreich sich ganz alleine vorgenommen hatte, Gott treu zu sein. Josef, ist der nicht später der Tjati von Kemet geworden? Was würde wohl aus diesen vier werden, als sie mit viel Taktgefühl und Sensibilität es tatsächlich schafften, am Königshof von Akkad eine voll pflanzliche Ernährung für sich selbst durchzusetzen, mit Hilfe einer 10-Tage-Kur, die sie mit großem Erfolg absolvierten. Das Obst und das Gemüse und alles Pflanzliche, was sie zu sich nahmen, ließ sie so klug werden, dass sie den brillanten Chaldäern, die berühmt waren für ihre Mathematik und ihre Astronomie, um ein 10-faches überlegen waren. Aber zurück nach Jerusalem. Jeremia predigte dort zu dem Volk diese 23 Jahre hindurch, so lange war er bereits Prophet. Hindurch ist das Wort des Herrn an euch, an mich gegangen, und ich habe zu euch geredet, indem ich mich früh aufmachte und redete, aber ihr habt nicht gehört. Gott wollte schon das verhindern. Aber wisst, dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre lang. Viele andere Propheten standen auf und sagten, so ein Unfug, Gott ist mit uns. Haben wir nicht gerade eine große Reformation erlebt? Und außerdem steht der Tempel hier, der Tempel des Herrn, das Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist hier. Wenn überhaupt, dann wird die Herrschaft des Königs von Akkad sehr schnell abgeschüttelt werden. Große Zeichen des Friedens stehen unserem Volk vor. Nur Jeremia war der Einzige, der immer diese pessimistischen Botschaften predigte. Ein Jahr später, im Jahre 603, war Aufregung im Königspalast von Akkad. All die Diener des Marduk und des Bel und der Ishtar und des Enlil und des Enki und wie sie alle hießen, sie alle wurden gerufen, weil der junge König schlecht geträumt hatte. Und sie waren es ja gewohnt, dem König zu sagen, was er zu tun hatte. Sie brachten sicherheitshalber gleich ein paar Rinderlebern mit, die sie aufschneiden konnten, im Falle, dass ein Orakel gewünscht wurde, so wie damals, als er am Euphrat stand und fragte, wie er Haran angreifen sollte. Aber diesmal sah die Sache anders aus. Statt ein Orakel zu geben, statt einen Traum zu interpretieren, sollten sie wissen, was der König geträumt hatte. Das hatte noch nie in der langen, ehrwürdigen Geschichte Akkads seit den Tagen von Nimrod irgendjemand gefordert. Jetzt hätten sie tatsächlich übernatürliches Wissen gut gebrauchen können. Und es fiel ihnen nichts ein. Keiner hatte auch nur den blassesten Schimmer, was der König in der Nacht hätte träumen können. Und sie wussten selbst nur zu gut, dass selbst wenn sie zu diesen Standbildern beten, zu Marduk und Enlil, dass die nicht reden werden. Und sie versuchten, die Zeit zu gewinnen. Sie versuchten, dem König zu schmeicheln, ihm ewiges Leben zu wünschen. Aber der wollte Fakten. Und die konnten sie nicht liefern. Und dann erging der Befehl, dass ihre Häuser zu Misthaufen gemacht werden sollen und sie alle umkommen sollten. Und da es dem Nebukadnezar egal war, ob man ein Anbeter Marduks oder ein Anbeter von Sin oder ein Anbeter von Jahwe war, ging es ihm darum, alle religiösen Weisen im Land umzubringen. Die Botschaft erreichte auch Daniel und seine drei Freunde, die gerade gehofft hatten, dass sie dort vielleicht irgendwo, irgendwann mal ein bisschen positiven Einfluss ausüben könnten, zum Gunsten ihres Volkes. Und Daniel war so klug, sich eine Frist zu erbeten. Und dann hat er gebetet mit seinen drei Freunden. Und wie intensiv haben sie gebetet, weil sie wussten, ihr Leben steht auf dem Spiel. Und Gott offenbarte ihnen, dem Daniel, den Traum. Und so wurde er wieder geführt durch die Prozessionsstraße vorbei an den Löwen, diesen blauen Ziegeln, hin zum Palast des Königs Nabukodonosor II. Und der war mit all seinen Mächtigen dort auf seinem Thron, und dieser judäische Prinz wurde vorhin gebracht, und er wurde gefragt, kannst du mir den Traum sagen? Und der sagte, weißt du, ich bin auch nur ein Mensch. Menschen können das nicht, was du sagst, aber es gibt einen Gott im Himmel, und der offenbart Geheimnisse, und der hat zu dir, König von Akkad, gesprochen und erzählt ihm den Traum, einem Standbild, das er gesehen hatte, groß und schrecklich, mit einem goldenen Haupt, einer silbernen Brust, mit bronzenen Lenden, mit eisernen Schenkeln und merkwürdigerweise eisernen Füßen mit Ton vermischt. Und dann war ein großer Stein gekommen, losgebrochen von einem Berg, nicht von Menschenhand, und hatte das Standbild an den Füßen getroffen, das ganze Standbild vernichtet, und der Stein wurde zu einem gewaltigen Berg. Und mit jedem Detail leuchteten die Augen des Königs Nabukodonosor. Ja, so war es, genau. Ja. Betretenes Schweigen natürlich bei all den Priestern des Marduk. Und als Daniel fertig war, sagte er, das ist der Traum. Nun wollen wir dir die Deutung geben. Mit Gottes Hilfe sagte er dem König, du bist das goldene Haupt. Und selbst der ernste König musste etwas schmunzeln. Und es folgten noch ein paar lobende Worte über seine Regierung. Aber dann, ohne Zögern, ging Daniel über, den Rest der Interpretation zu geben. Nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen. Und schon die ersten Wachen des Königs nahmen ihren Speer beiseite. Wie kann es der wagen, dem König zu sagen, dass sein Reich untergeht? Aber Nabukodonosor sagte, wartet, wartet. Und so führte Daniel weiter aus, nach dir wird ein anderes Königreich aufkommen, geringer als deines danach, das dritte Königreich, das aus Kupfer ist und über alle Herrscher, Länder herrschen wird. Und das vierte wird hart sein wie Eisen, denn wie Eisen alles zermalmt und zerschlägt, ja wie Eisen alles zerbricht, so wird es auch alles zermalmen und zerbrechen. Dass du aber die Füße und Zehen teils von Ton und teils von Eisen gesehen hast, bedeutet, das wird ein zerteiltes Königreich sein. Aber dass du aber Eisen mit Tonerde vermengt gesehen hast, bedeutet, dass sie sich zwar mit Menschensamen vermischen, aber doch nicht aneinander haften werden, wie sich ja Eisen mit Ton nicht vermischt. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Vielleicht hat Nabukodonosor ihn gefragt, der Gott des Himmels, ist das euer Gott, der Gott Jahwe? Und Daniel sagte, ja. Das ist also der Gott, den all die Menschen in Jerusalem anbieten? Ja. Aha. Also ihr seid jetzt in meiner Hand. Und ich habe Tribut von euch bekommen. Und du sagst mir, dass euer Gott ein Königreich aufrichten wird, das für immer Bestand haben wird? Ja, großer Nabukodonosor. Nebukadnezar war schlichtweg beeindruckt. Und Daniel wurde hoch geehrt. Er bekam einen der höchsten Posten in Babylon. Und die Malachim waren erstaunt, denn diesmal ging das sehr viel schneller als bei Josef. Ganz ohne Gefängnis. Und auch für die drei Freunde erbat sich Daniel wichtige Positionen in der Verwaltung der Provinz Babel. Und so ging es ihnen blendend, bis eines Tages, ein Jahr später, ein Bote kam und dem Daniel oder seinen Freunden sage, habt ihr schon die Neuigkeiten gehört? Eilbotschafter sind aus dem Westen, aus Chattiland gekommen. Und habt ihr die Nachrichten gehört? Was denn, was denn? Jerusalem rebelliert. Euer Königreich rebelliert gegen Nebukadnezar. An jenem Tag war Nebukadnezar längst nicht so fröhlich, als er Daniel sah. Und Daniel schaute betreten zu Boden. Sein eigenes Volk hatte die Möglichkeit, den König zu beeindrucken, weitestgehend zunichte gemacht. Tatsächlich hatte Jojakim sich entschieden, gegen das Joch der Babylonier zu rebellieren. Währenddessen begann Nebukadnezar, Babylon auszubauen zu einer Größe und zu einem Prunk, der seit den Tagen der Sintflut nicht gesehen worden ist. Eine seiner Frauen kam aus dem Zagrosgebirge und war die Berge gewöhnt und es war ja einfach zu flach in Babylon. Man konnte viel zu weit schauen. Und sie sehnte sich nach den Bergen dort am Horizont und so ließ er extra für sie ein riesiges Gebäude anfertigen, das ein bisschen die Berge imitieren sollte. Man nannte sie die hängenden Gärten der Semiramis. Und dann, gegen Ende des Jahres 598, wie jedes Jahr, marschierte Nebukadnezar mit seiner Armee wieder nach Chattiland, in das Land der Hethiter, obwohl da die Hethiter gar nicht mehr lebten, also in das Land Palästina. Und diesmal wollte er Jerusalem zur Verantwortung ziehen. Just in jener Zeit, im Dezember 598, starb der rebellierende König Jojakim und sein Sohn Jechonja wurde König. Jerusalem wurde eingeschlossen und was dann passiert, kann man am besten nachlesen in den Originaltranskripten des Königs selbst. In der Nebukadnezar-Chronik heißt es kurz und knapp, in dem 7. Jahr, dem Monat Kislimu, musterte der König von Akkad seine Truppen, marschierte nach Hattiland und belagerte die Stadt von Juda und am zweiten Tag des Monats Adar, im Frühjahr 597, eroberte er die Stadt und nahm den König gefangen. Er nannte dort einen König seiner eigenen Wahl, empfing großen Tribut und sandte ihn nach Babylon. Jechonja, der gerade erst König geworden war, wurde in Babylon ins Gefängnis gesteckt. Und ein neuer König wurde gewählt. Das war Matanja, Geschenk von Jah. Und Nebukadnezar selbst änderte seinen Namen in Zedekiahu. Jahwe ist gerecht. Und er ließ den neuen König bei dem Gott Jahwes, dem Gott des Himmels, von dem er wusste, dass sein wichtiger Beamter Daniel ihn anbetet, von dem er gehört hatte, dass dieser König einmal ein gerechtes Königreich gründen würde. Er ließ den König des Volkes Gottes beim Gott Jahwe einen Schwur schwören, dass Jerusalem jetzt sich treu Babylon ergeben würde. Und so zog er ab. Aber weder der König noch seine Knechte noch das Volk des Landes hörten auf die Worte des Herrn, die er durch den Propheten Jeremia geredet hatte. Und so wandte sich Jeremia in seiner Verzweiflung an die, die jetzt gefangen weggeführt worden waren mit dem König. Der hatte große Volksmassen mitgenommen. Und ihnen schrieb Jeremiahu einen Brief und sagte, glaubt niemandem, der euch sagt, in ein, zwei Jahren kommt er wieder zurück. Kauft euch Häuser, baut Häuser, gründet Familien, stellt euch auf eine lange Zeit in Babylon ein. Baut Häuser, wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Und sucht den Frieden der Stadt. Fangt nicht an zu rebellieren. Es ist Gottes Wille, dass Babylon über uns regiert. Wir haben Jahrhunderte die Möglichkeit gehabt, weltreich zu sein. Wir haben es schmählich versäumt und verpasst. Jetzt hat Gott das Zepter von Juda auf Babylon übertragen. Sucht den Frieden der Stadt, in die ich euch weggeführt habe, und betet für sie zum Herrn. Wenn die 70 Jahre für Babel gänzlich erfüllt sind, werde ich mich euer annehmen und mein gutes Wort euch an diesen Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils. Ich möchte nicht, dass ihr für immer in Babylon seid. Diese 70 Jahre sind ein Erziehungsmittel. Ihr werdet dort sehen, wie schrecklich Götzendienst ist und ihr werdet ihn nie wieder tun. Glaubt mir, dann wird es euch gut gehen. Ich möchte euch Zukunft und Hoffnung geben. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. In jener Zeit brach ein Aufstand in der Armee von Akkad, in der Armee Babylons aus. Und der König Nabukodonosor, der zweite Nebukadnezar, war sich nicht mehr sicher, wem er vertrauen konnte und wem nicht. Und er wollte die Treue aller seiner Satrapen und aller seiner Beamten und aller seiner Schreiber und aller derer, die in der Administration dieses Weltreiches betätigt waren, er wollte sie testen und er lud sie alle ein in die Ebene von Dura. Und dort ließ er ein Standbild aufbauen, ganz so, wie er es gesehen hatte im Traum und fast so, wie es Daniel ihm erklärt hatte. Denn diesmal war alles aus Gold. Und das hat er dem Daniel mit Augenzwinkern immer wieder gesagt. Wollen mal sehen, wer das ewige Reich gründet. Der Gott Jahwe mit diesen rebellischen Israeliten oder der König von Akkad, der seit frühesten Zeiten der Zivilisation diesem Land regiert. Und so kamen sie alle und der Herold rief zu den versammelten Völkern, die dort standen, dass wenn die Musik erklingt, sie hatten alle Arten von Musik, die sich finden ließen im babylonischen Reich, dass jeder sich vor dem goldenen Standbild niederwerfen würde als Zeichen der Loyalität dem König, dem Großkönig Nabukodonosor, dem Zweiten gegenüber. Wer würde es wagen, wenn gerade eine Rebellion am Schwefeln war, wenn gerade der König es wissen wollte, wer ihm loyal gegenübersteht, wer würde es wagen, das nicht zu tun? Und so begann die Musik zu spielen und der König saß auf einem Thron und überschaute die Ebene von Dura und tatsächlich alle beugten sich, die Satrapen von Hattiland und die Satrapen von Elam und die Satrapen von dort und hier und da. Da standen drei aufrecht. Er kannte sie. Es waren seine drei treuesten Beamten. Nie hatten sie etwas Böses getan. Und er vermutete, dass der Herold vielleicht nicht so laut gewesen ist. Vielleicht war da viel Lärm gewesen. Vielleicht hatten sie die Worte nicht verstanden. Vielleicht hatten sie das Gegenteil verstanden, dass man aufstehen soll, ihn anzubeten. Und deswegen lud er sie ein zu sich und erklärt ihnen nochmal ganz genau, was das Prozedere sei. Sie wollten doch nicht als die Rebellen dastehen, oder? Aber sie erklärten ihm, dass man einen zweiten Versuch gar nicht starten sollte. Denn er wisse ganz genau, dass sie nur den Gott des Himmels anbeten würden. Und schließlich wurde Nebukadnezar so wütend. Er hatte großes Interesse an fähigen Leuten, aber nicht an Leuten, die jemand mehr achteten als ihn. Und er erinnerte sie an die Strafe: lebendiges Verbrennen im Feuerofen. Und die schienen das nicht einmal zu interessieren. Sie sagten, dass Gott sie retten könne. Aber selbst wenn Gott sie nicht retten würde, würden sie lieber Gott gehorsam sein und vergehen, als Gott ungehorsam zu sein. Und jetzt rastete Nabucodonosor der Zweite aus und er heizte diesen Ofen 7-mal so stark an. Ja, er duldete es, dass seine eigenen Untergebenen beim Versuch, die drei in das Feuer zu werfen, dass die selbst verbrannten. Und so war er sich sicher, dass nach wenigen Sekunden, höchstens Minuten, nur noch Staub und Asche von diesen drei Rebellen übrig bleiben würde. Und er schaute in das Feuer, schaute nochmal und er wartete, Schreie zu hören, aber er hörte ein ganz angeregtes Unterhalten. Er hörte Worte der Konversation und dann schaut er genau und erzählt, waren das nur Feuerzungen oder war das eine vierte Person? Er rief aus, siehe, ich sehe vier Männer mitten im Feuer frei umherwandeln und es ist keine Verletzung an ihnen und die Gestalt des vierten gleicht einem Sohn der Götter. Was war passiert? Diese drei Beamten waren in den Feuerofen geworfen worden, ihre Peiniger waren verbrannt, alles was an ihnen verbrannt war, waren ihre Fesseln und sie gingen frei durch das Feuer und Michael, der Sohn Gottes, hatte sie im Feuer besucht. Michael, der schon so oft entweder im Feuer vom Himmel kam oder im Feuer in den Himmel aufgefahren war, er stand jetzt im Feuer mit ihnen. Und sie hörten, während das Feuer um sie knisterte und sie gerade mit ihrem Schöpfer und Erlöser sprachen, sie hörten von draußen die Worte, kommt heraus! Und so, als treue Untergebene des Reiches von Akkad, verabschiedeten sie sich höflich von ihrem Schöpfer und Erlöser und gingen ohne Zögern aus dem Feuer heraus und bewiesen damit absolute Loyalität zum König. Nur zu Gott war ihre Loyalität noch größer. Und das ganze Volk realisierte, hier war ein König, der König von Akkad, der aus Zorn unschuldige Leute hatte verbrennen lassen, seine eigenen Untergebenen. Und da war ein anderer König, der hatte seine Leute im Feuer gerettet. Ein Jahr später, da war ein 30-jähriger Mann dort an einem der Flüsse Babylons, an den Wassern von Akkad. Sein Name war Jecheskel oder auch Hesekiel. Und er war 30 Jahre alt und er war ein Priester von Abstammung. Und er sah in einer gewaltigen Vision einen Sturm, einen Gewittersturm aus dem Norden kommen. Er hatte als junger Mann so oft Prophezeiungen von Jeremiahu gehört, der immer von dem Sturm aus dem Norden gesprochen hatte. War das eine weitere Gerichtsbotschaft? Aber als dieser Sturm näher kam, da sah er etwas, was er mit seinem menschlichen Verstand kaum auflösen konnte. Er sah ein unfassbar kompliziertes Räderwerk. Und er sah Malachim, Cherubim. Und er sah den Thron Gottes, zumindest ein Abbild davon. Und auf diesem Thron sah er denselben, der ein Jahr zuvor im Feuer bei den drei Freunden gestanden hatte, den Sohn Gottes. Mitten in der Gefangenschaft hatte Gott sie nicht aufgegeben und er schrieb, es war wie ein Regenbogen an einem regnerischen Tag. Ein Hoffnungszeichen. Gottes Herrlichkeit war immer noch da. Und er bekam viele Visionen, schrieb viele Prophezeiungen auf und besonders berühmt wurde er für ein Prinzip, das ihm mitgeteilt wurde, dass wenn Gott prophetisch spricht, ein Tag ein Jahr bedeutet. Und im Herbst 592 hatte jener Hesekiel eine weitere Vision, in der wurde er geführt im Geist zurück nach Jerusalem, das ja immer noch stand, jetzt mit weniger Leuten. Und er hoffte so sehr, dass jetzt nach den zweimaligen Angriffen der Babylonier die Bewohner Jerusalems etwas dazugelernt hätten. Und er wurde im Geist in den Tempel geführt. Und ihm wurde schon unwohl, als er die ersten Götzenbilder sah, aber Gott sagte, reg dich nicht auf, es kommt noch schlimmer. Und dann wurde er in die inneren Kammern geführt und da sah er überall gräuliche Bilder, gräuliche Tiere angekritzelt an den heiligen Tempel. Aber Gott sagte, pass auf, es wird noch schlimmer. Und dann kam er an eine Ecke, wo er Frauen saß, die weinten. Aber nicht, weil ihre Männer oder Söhne in Babylon gefangen waren. Nein, sie weinten wegen Dutu. Oder Dumuzi, wie die Sumerer ihn damals genannt hatten. Den treuen Sohn, den Gott Tammuz, der jedes Jahr wieder zum Leben erwacht. Sie weinten um einen babylonischen Gott, während ihre eigenen Verwandten in Babylon gefangen waren. Ja, wollten die auch nach Babylon? Hesekiel war außer sich. Aber Gott sagte, es kommt noch schlimmer. Und er führte ihn an eine Stelle zwischen den Säulen und dem Altar und er sah 25 Männer, einflussreiche Männer, die beteten die Sonne an. Und dann sah er in einer dieser Visionen, wie die Herrlichkeit Gottes, die dort in den Tagen Salomos herabgekommen war auf den Tempel, als Salomo diese 1000 Opfer gebracht hat und dieses gewaltige Gebet gesprochen hatte, diese Herrlichkeit verließ den Tempel, verließ Jerusalem und stand auf der anderen Seite des Tales. In jenen Tagen erstarkte Ägypten. Nachdem schon Psammetich, der Pharao, das Militär gestärkt hatte, war es Va'ib-Re, auf Deutsch bekannt als Pharao Apris, der am 10. Februar 589 König wurde, der sich vorgenommen hatte, jetzt gegen Babylon zu rebellieren. Und als das der König Zedekia hörte, dachte er, das ist meine Chance. Mit den Ägyptern im Rücken kann ich mich von den Babyloniern lossagen. Und das tat er. Aber Nabucodonosor und Nebukadnezar verstand keinen Spaß. Und mit seiner gewaltigen Armee rückte er wieder an. Und am 10. Januar 588 begann die Belagerung. Und diesmal wollte Nebukadnezar die Stadt vernichten. Und Jeremia versuchte dem Volk deutlich zu machen, Frieden zu machen mit dem König von Akkad. Aber die hofften auf Apries, den Pharao. Und der kam mit der Armee Kemets. Und als die kam, rückten die Babylonier wirklich von der Stadt ab. Und wie lachten die jetzt in Jerusalem? Jeremia, du hast nur schwarz gemalt. All die anderen Propheten hatten recht. Aber Jeremia gab nicht auf. Er sagte, so spricht der Herr, der Gott Israel. So sollt ihr dem König von Juda antworten, der euch zu mir gesandt hat, um mich zu befragen. Siehe, das Heer des Pharao, das heraufgezogen ist, um euch zu helfen, wird wieder in sein Land nach Ägypten zurückkehren. Ihr könnt euch nicht auf Kemet, auf Ägypten verlassen. Die Chaldeer aber werden wiederkommen und gegen diese Stadt kämpfen, sie einnehmen und mit Feuer verbrennen und die Malakim im Himmel. Sie sahen und merkten sich, wie eine feindliche Armee Jerusalem vernichten wollte, sich plötzlich zurückzog. Und wie die Bewohner Jerusalems lachten und sich freuten und tanzten, während das prophetische Wort sagte, freut euch nicht zu früh. Denn dieselbe Armee kam zurück nach Jerusalem. Nabucodonosor begann die Belagerung erneut. Und in jenen Tagen hatte der Prophet Jeremia tatsächlich die Nerven, einen Acker außerhalb von Jerusalem gekauft zu haben, von dem er wusste, er kann ihn in diesen Tagen gar nicht benutzen. Aber es sollte ein Zeichen der Hoffnung sein, dass selbst wenn Babylon absolut siegen würde, sie nicht für immer die Oberhand haben würden. Und als er die Stadttore verlassen wollte, um seinen Acker in Besitz zu nehmen, wurde er gefangen genommen und als Überläufer eingekerkert. Und der König Zedekia fragte ihn heimlich in seinem Haus und sprach: Hast du ein Wort von dem Herrn? Jeremia antwortete: Ja. Was ist es? Was sollen wir tun? Du wirst in die Hand des Königs von Babel gegeben werden. Und als dann Jeremia auf Betreiben von Freunden wieder freigelassen wurde, predigte er zu dem Volk und sagte: Wer in dieser Stadt bleibt, der muss sterben durch Schwert, Hungersnot oder Pest. Wer aber zu den Chaldäern hinausgeht, der soll am Leben bleiben. Er wird seine Seele als Beute davontragen und leben. So predigte er auf den Straßen und sagte: Geht hinaus, verlasst Jerusalem, geht vor die Tore, ergebt euch. Und die Soldaten auf den Mauern, die wurden ärgerlich und sagten: Das ist Armeezersetzung. Der macht unsere Leute schlaff. Und so ergriff man Jeremia und warf ihn in eine Zisterne und er sank in den Schlamm und wäre wohl dort im Schlamm gestorben, hätte nicht ein Ausländer seine Rettung durch ein Seil bewirkt. Und wieder kam der König, der sich nicht traute, öffentlich mit ihm zu reden, und fragte ihn heimlich: Ich will dich etwas fragen, verschweige mir nichts. Und Jeremia kannte das Spiel schon und sagte: Wenn ich dir etwas sage, wirst du mich nicht gewisslich töten? Wenn ich dir aber einen Rat gebe, so wirst du nicht auf mich hören. Und der König versprach ihm: So wahr der Herr lebt, der uns diese Seele erschaffen hat, ich werde dich nicht töten, noch dich in die Hände der Männer geben, die nach deinem Leben trachten. Und so kam die Botschaft von Gott durch Jeremia: Wenn du freiwillig zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so sollst du am Leben bleiben. Dann soll auch diese Stadt nicht mit Feuer verbrannt werden und du sollst samt deinem Haus am Leben bleiben. Zedekia, du hast es in der Hand. Gib auf! Sieh deine Niederlage ein, demütige dich und geh hinaus und du bleibst am Leben und deine Familie bleibt am Leben und deine Dynastie bleibt am Leben und die Stadt bleibt bestehen. Entscheide dich für Gottes Willen. Wenn du aber nicht zu den Fürsten des Königs von Babel hinausgehst, so wird diese Stadt in die Hand der Chaldäer gegeben werden und sie werden sie mit Feuer verbrennen und du wirst ihren Händen nicht entkommen. Wahrscheinlich war Zedekia überzeugt, aber er hatte Angst. Ich fürchte die Juden, die zu den Chaldäern übergelaufen sind. Man könnte mich ihnen ausliefern, dass sie mich misshandeln. Es war in jenen Tagen, als ob das Lied des Mose und der Segen und der Fluch, den er damals im Land Moab aufgeschrieben hatte und den Josia wiedergefunden hatte und laut hatte verlesen lassen, als ob er diese Worte unhörbar durch die Luft drangen: Der Herr wird ein Volk aus der Ferne gegen dich aufbieten, vom Ende der Erde. Das wie ein Adler daherfliegt, ein Volk, dessen Sprache du nicht verstehen kannst. Dann wirst du die Frucht deines Leibes essen, das Fleisch deiner Söhne und deiner Töchter, die dir der Herr, dein Gott, gegeben hat in der Belagerung und Bedrängnis, mit der dich dein Feind bedrängen wird. All dies ist geschehen. Es traf bis auf den Buchstaben ein. Es war nicht nur ein Schreckenslied, es war die Wahrheit. Und sie traf mit voller Wucht ein. Und am 23. Juni 587 war das Elend vorbei. Jerusalem wurde erobert, nicht einmal durch den König von Akkad, sondern durch einen seiner Beamten, Nergal-Sharra-Uzzur. Und alles Volk, das sich noch fand, wurde zusammengepfercht und für den Abtransport nach Babylon bereitgestellt, und zwar zwischen Rama und Bethlehem, dort, wo das Grab der Rahel stand. Und Jeremia sprach: Eine Stimme wird in Rama gehört. Bitterliches Klagen und Weinen, Rahel beweint ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen wegen ihrer Kinder, weil sie nicht mehr sind. Das Volk Israel, die Söhne Jakobs, die für dieses Land bestimmt waren, wurden jetzt endgültig abtransportiert. Es war, als ob der gesamte Plan, den Gott dem Abraham und dem Jakob und dem Isaak gegeben hatte, zu Ende war. Und der König Zedekia hatte wirklich geglaubt, er könnte trotzdem entkommen. Er war geflohen und wurde im Jordantal gefangen genommen. Seine Söhne wurden getötet, ihm wurden die Augen ausgestochen. Und dann wurde am 20.08.587 die gesamte Stadt und der Tempel, alles mit Feuer verbrannt. Und der Oberste der Leibwache der Babylonier ließ Jeremia holen und sprach zu ihm: Der Herr, dein Gott, hat dieses Unheil über diesen Ort vorhergesagt. Und der Herr hat es so kommen lassen und gehandelt, wie er gesagt hatte. Denn ihr habt gegen den Herrn gesündigt und auf seine Stimme nicht gehört. Darum ist es euch so ergangen. Und alles, was Jeremia tun konnte, war schweren Herzens zu nicken. Er musste aus dem Munde eines babylonischen Soldaten hören, das, was er selbst wusste, aber was niemand hatte hören wollen. Es war vorbei. Es war ganz vorbei. Und er war so traurig, so tief traurig, dass er Lieder schrieb. Die Klagelieder. Ach, wie einsam sitzt dort jetzt die Stadt, die einst so stark bevölkert war. Sie ist zur Witwe geworden, sie, die groß war unter den Völkern. Darum weine ich und mein Auge zerfließt in Tränen, weil der Tröster fern von mir ist, der meine Seele erquicken sollte. Was setze ich dir gleich, damit ich dich trösten kann, du Jungfrau, Tochter Zion? Dein Schaden ist ja so groß wie das Meer. Wer kann dich heilen? Aber selbst dann kannte Jeremia, der mal aufgeschrieben hatte, dass der Herr ihm von Ferne erschienen sei, dass er ihn mit ewiger Liebe geliebt hat. Selbst jetzt wusste er, Gott hat uns nicht auf ewig verstoßen, sondern wen er betrübt, so erbarmt er sich auch nach der Fülle seiner Gnade. Die Babylonier hatten nur ein paar ganz wenige Menschen zurückgelassen, um dort die Äcker zu bestellen. Aber selbst dann waren sie nicht bereit, Babylon zu folgen. Und sie nahmen den Jeremia mit sich, rebellierten und zogen nach Kemet ins Land Ägypten. Aber die große Masse wurde jetzt nach Babylon geführt und auf die Städte verteilt, im ganzen Land neu angesiedelt. Sie, das Volk Gottes, wurden aus dem gelobten Land vertrieben und sie kehrten an denselben Ort zurück, von dem ihr Urahn Abraham ausgezogen war. Es war, als ob die gesamte Weltengeschichte seit Abraham umsonst gewesen war. Als war alles wieder auf Null gesetzt. Sie traten durch die Tore Babylons. Und so manche von ihnen wusste, dass das Akkadisch und Sumerisch, was sie jetzt lernen mussten, das war, was Abraham für gesprochen hatte. Nur, dass Abraham damals frei war und gehen konnte und sie waren jetzt gefangen. Sie waren noch tiefer als null. Und so saßen sie an den Wassern von Babylon, an den Wassern von Akkad und konnten nur noch traurige Lieder singen. An den Strömen Babels, an den Wassern von Akkad saßen wir und weinten, wenn wir an Zion gedachten. Jahrhunderte hatte Gott ihnen immer und immer und immer wieder versucht, eine Chance zu geben. Und sie wussten es nur zu genau. 2 Jahre später hatte Hesekiel eine Vision dort in Babel. Und er sah ein Feld mit toten Knochen, trockenen Knochen. So trocken, dass schon bei Berührung sie zu knarren anfingen, zu knirschen. Und in der Vision kam die Stimme Gottes zu ihm: Menschensohn, Können diese Gebeine wieder lebendig werden? Und Hesekiel fragte und sagte mit zweifelnder Stimme, oh Herr, Herr, du weißt es. Und dann bekam er einen seltsamen Auftrag, Weissage über diese Gebeine und spricht zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört das Wort des Herrn. Er hatte schon oft geweissagt, er hatte zu Menschen gesprochen, er hatte noch nie zu toten Knochen gepredigt. Aber er tat es. So spricht der Herr, der Gott, so spricht Gott der Herr zu diesen Gebeinen, seht, ich will Odem in euch kommen lassen, dass ihr lebendig werdet und siehe da, die Knochen rückten zusammen. Etwas gruseliges Bild. Dann kamen die Sehnen und die Muskeln, das Fleisch, die Haut. Und dann sahen sie schon ganz schön aus, aber sie lagen immer noch tot. Und dann kam der Geist nochmal und sie stellten sich auf ihre Beine, die Armee des Herrn, die Armee Israels. Und dann kam die Bedeutung, Menschensohn, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, sie sprechen, sie sitzen an den Wassern von Akkad mit ihren Hafen und sie sprechen, unsere Gebeine sind verdorrt, unsere Hoffnung ist verloren. Sie glauben, es ist aus mit uns. Darum weissage und spricht zu ihnen, so spricht Gott der Herr, siehe, ich will eure Gräber öffnen und euch, mein Volk, aus euren Gräbern heraufbringen und ich will euch wieder in das Land Israel bringen. Im selben Jahr fand die einzige Schlacht statt der Weltengeschichte, die durch eine Sonnenfinsternis abgebrochen wurde. Am 28. Mai 1585, im Kampf der Meder gegen die Lyder, fand eine Sonnenfinsternis statt, die schon der Grieche Thales vorausberechnet hatte. Die Heere sahen sich verängstigt an und verließen das Schlachtfeld. 582 eroberte Nebukadnezar auch Moab und Edom und die anderen anliegenden Königreiche, auch sie wurden ihm untertan. Eine Stadt hatte sich immer noch gegen ihn gewehrt und das war die Handelsstadt der Phönizier, Tyrus. Hesekiel hatte schon seit dem Fall Jerusalems prophezeit, dass auch Tyrus fallen würde. So kam 573 Nebukadnezar mit seiner Armee. Es war ein langer Kampf, die Belagerung der Stadt, aber sie nahmen die Stadt ein. Allerdings nur den Teil der Stadt auf dem Festland. Denn Tyros hatte einen zweiten Teil auf einer Insel. Und Hesekiel hatte etwas gesprochen davon, dass Steine ins Meer geworfen werden würden. Aber all das geschah nicht. Und so fragte sich so der ein oder andere, ob Hesekiel mit dieser Prophezeiung recht gehabt hatte. Oder warum sie sich nur zur Hälfte erfüllt hatte. Und 568 griffen die Babylonier auch Babylon an, das gerade durch innere Thronwirren zerstritten war und machten reiche Beute, so wie es die Propheten vorhergesagt hatten. Akkad war an der Spitze des Ruhmes. Und eines Tages wurde der schon mittlerweile sehr viel ältere Daniel noch einmal gerufen, der König habe wieder geträumt. Und wieder haben die Priester des Enlil und des Enki und des Marduk und der Ishtar nichts sagen können. Mittlerweile war Nebukadnezar weitaus gemäßigter. Er bedrohte weder die Priester mit dem Tod, noch ihre Häuser mit dem Misthaufen. Aber er wollte zumindest wissen, was der Traum zu bedeuten hatte, den er geträumt hatte. Gott hatte ihn diesmal kein schreckliches Standbild sehen lassen, das damals ein Symbol für die menschlichen Königreiche war. Er hatte ihn stattdessen einen schönen Baum sehen lassen, der bis zum Himmel reichte. Und Nebukadnezar hat das zwischen den Zeilen verstanden, denn Babel war begründet worden an der Stelle, wo der Turm gebaut war, der bis zum Himmel reichen sollte. Dieser Baum war nicht dazu da, sich selbst zu rühmen. Er war dazu da, den Tieren zu dienen, den Vögeln Schatten zu spenden. Und damit wollte Gott ihm illustrieren, wozu Gott Könige einsetzt. Die menschlichen Könige gerieren sich wie schreckliche Standbilder. Aber wenn Gott einen König einsetzt, dann soll der König wie ein Baum sein. Er soll den Untergebenen dienen, denn das ist das Wesen des Reiches Gottes. Doch im Traum hatte Nebukadnezar gesehen, wie dieser Baum, der ihn darstellte, abgehauen wurde. Und diesmal traute sich selbst Daniel nicht, das auszusprechen, was der Traum bedeutete. Er sollte abgehauen abgehauen werden und nur ein Stumpf sollte übrig gelassen werden. Kurze Zeit später ging Nebukadnezar mal wieder mit seinem Palast und sah die Stadt. Diese große, gewaltige Stadt, die größte Stadt der damaligen Welt. Die Stadt mit den meisten Einwohnern, die jemals gezählt worden waren in einer Stadt. Mit den riesigen Tempeln und mit Esagil, dem Mittelpunkt der Erde, auf den Fundamenten dessen, was vielleicht der Turm zu Babel gewesen war. Und er sah das blaue Ishtar-Tor, wo er selbst seine eigenen Inschriften hatte verewigen lassen. Er sah die Prozessionsstraße, er sah die Bezirke auf der anderen Seite des Euphrats, der mitten durch die Stadt hindurchging. Er sah die hängenden Gärten, er sah all das. Er galt schon zu Lebzeiten als der größte Bauherr seit den Zeiten, lange vor Abraham. Und er sprach aus, ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe? Zur königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät am selben Ort, wo über ein Jahrtausend zuvor Menschen sagten, wir wollen uns einen Namen machen und einen großen Turm bauen. Da sprach schon wieder jemand und sagte, dieses Bauwerk ist zur Ehre meines Namens. Und dann änderte sich die Perspektive des Nebukadnezar sehr schnell. Vom Herabblicken seines königlichen Palastes blickte er plötzlich nur nach oben, auf die Grashalme, die er fraß. Gott strafte ihn mit einer Krankheit 7 Jahre lang. Dachte er, der König Akkads, er wäre ein Ochse. Und ihm kam es nicht in den Sinn, seine Fingernägel abzukauen, und so wuchsen sie und wuchsen sie. Und seine Haare wuchsen, und irgendwann sah er mehr aus wie ein Tier als wie ein König. Man hatte alle Mühe im Palast von Akkad, das zu umspielen. Und dass schon seit Jahren keine Dekrete mehr vom König ausgingen, da hatte man immer einen anderen Grund. Kaum jemand durfte das Innere des Palastes sehen, wo dort der König wie ein Ochse umherkroch, mit Gras im Mund. Aber nach 7 Jahren, so wie Gott es vorhergesagt hatte, kehrte sein Verstand zurück. Und er schrieb selbst, nun lobe und erhebe und verherrle ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist richtig. Gott ist immer gut. Und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. Und im Oktober 562 starb der große Nabukodonosor II., der schon zu Lebzeiten als einer der größten Herrscher der Weltengeschichte galt. Und babylonische Tradition seit jenem Todesdatum erzählten immer wieder, er habe kurz vor seinem Tod mehrfach prophezeit, dass das Reich von Akkad plötzlich untergehen würde. Sein Sohn Amel-Marduk, Mann des Marduk, wurde König Evil-Merodach, so ist er im Deutschen bekannt. Und ein Jahr später war es genau der Sohn, der den König von Babel, Joachim, der all die Jahrzehnte im Kerker gesessen hatte, wieder befreite, sodass er jetzt in Babylon frei sich bewegen konnte. Während Daniel ein Minister gewesen war, war der König von Israel, von Juda, all die Zeit im Gefängnis gewesen. Aber Amel-Marduk wurde von einflussreichen Leuten der Oberschicht ermordet. Und 560 kam Nergal-Shara-Uzur als König von Akkad an die Reihe. Er war recht erfolgreich, aber 4 Jahre später starb er unerwartet. Und sein Sohn Labashi-Marduk fand wieder nicht das Wohlgefallen der wirtschaftlich einflussreichen Oberschicht. Und die haben ihn dann zu Tode gefoltert. Und einer ihrer, der Nabu-Naid, wurde König. Er war aus Haran. Seine Mutter war eine Priesterin gewesen in der Stadt, die damals von den Babyloniern besiegt worden war. Und er hatte eine Vorliebe für den Gott Sin, jenen Mondgott, den schon die Väter Abrahams angebetet hatten. Und er wollte lieber diesen Mondgott in Babylon verehren und kam deswegen in größeren Konflikt mit den dortigen Priestern des Marduk. Und als er dann 553 auf einem Feldzug im Libanon sich verletzte, hatte er keine Lust mehr in Babylon zu sein. Er hatte viel mehr Interesse an alter Geschichte, an Religion. Und so entschloss er sich, seinen Sohn als Vizekönig einzusetzen. Er stattdessen zog weiter nach Süden, wollte ein bisschen gegen die Araber in der Wüste kämpfen, aber dort in der Wüste, Wüstenoase Thema, wollte er sich ganz dem Studium der alten Klassiker hingeben. Und da saß er, der König von Akkad, in einer Wüste in Arabien und las auf Keilschrifttexten das Gilgamesch-Epos und das Atrahamses-Epos und die Geschichten von Enlil und Enki und freute sich, dass er der König eines Reiches ist, das eine so lange Geschichte hat. Stattdessen musste sein Sohn die Tagespolitik beherrschen. Sein Name war Bel-Sharu-Uzur. Bel schützte den König, Belsazar. Und er begann 552 als Vizekönig, aber als de facto Herrscher in Babylon zu regieren. Und als er mit seinem Amtsantritt begann, da hatte der alte Daniel, der mittlerweile bestimmt 70 oder älter war, einen intensiven Traum. Er träumte von einem Meer, das von den Winden aufgewühlt wird. Und aus diesem Meer trat ein Löwe mit Adlerflügeln. Jeden Tag ging er ja die Prozessionsstraße entlang und sah dort Löwen. Und er wusste auch zu gut aus den Schriften des Habakuk, dass die Babylonier wie die Adler fliegen. Aber dann kam ein anderes Tier hervor, ein Bär mit drei Rippen im Maul. Und ihm wurde gesagt, friss viel Fleisch. Und auf ihn folgte ein ganz merkwürdiges Tier. Eines, das es in keinem Zoo, weder in Susa noch in Babel noch sonst irgendwo gab. Ein Leopard mit vier Köpfen und vier Flügeln. Und er schien eine große Herrschaft zu haben. Aber was dann folgte, das konnte selbst der weise Babylon mit allen seinen zoologischen Kenntnissen, die zehnfach stärker waren als das, was alle Babylonier wussten, beschreiben. Ihm fehlten schlichtweg die Worte für dieses schreckliche Tier. Aber ihm fiel auf, dass es nicht nur bronzene Klauen, sondern vor allem eiserne Zähne hatte. Und obwohl er schon bestimmt über 70 war, war er schnell im Kombinieren. Ein viertes Tier, eiserne Zähne, viertes Tier, viertes Metall, das war doch auch, sind das die gleichen Königreiche, die ich damals dem König vorhergesagt habe? Und dieses schreckliche Tier hatte 10 Hörner. Als er genauer hinschaute, da sah er noch so ein kleines anderes emporsteigen, das so ganz komische Dinge redete, gotteslästerliche Dinge, das Augen hatte, und das sogar drei andere ausriss. Und dann schien es, als die Szene sich ändern würde, als ob er plötzlich in den Himmel transportiert wäre. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen, ein Mensch. Er sah dort im Himmel einen Menschen auf Wolken des Himmels und der gelangte zu diesem Hochbetagten, der in seinen Augen nur Gott sein konnte, ein Mensch auf den Wolken des Himmels, der zu Gott kam und er wurde vor ihn gebracht. Und ihm, diese Menschen, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Wenn das nicht dasselbe Königreich ist, das der Stein symbolisiert. Es wird ein Mensch sein, der es regiert. Und er wollte von dem Engel, der dort bei ihm stand, genaueres wissen und er erklärte ihm, schau mal, die großen Tiere, die du gesehen hast, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Das vierte Tier bedeutet ein viertes Reich. Also vier Königreiche sollen es sein. Das wird sich von allen anderen Königreichen unterscheiden. Das wird die ganze Erde fressen, zerstampfen und zermalmen. Die 10 Hörner bedeuten, dass du aus jenem Reich 10 Könige aufstehen werden. Und ein anderer wird nach ihnen aufkommen und wird verschieden sein von seinen Vorgängern und wird 3 Könige erniedrigen. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit, 2 Zeiten und eine halbe Zeit. Und während Daniel noch darüber nachdachte, was das alles zu bedeuten hat, da kam die Schlussessenz, das Gericht wird sich setzen und ihm die Herrschaft wegnehmen, um sie endgültig zu vertilgen und zu vernichten. Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Daniel, jetzt sieht es so aus, als ob das Volk Gottes am Nullpunkt angekommen ist. Aber wisse, dein Volk, das Volk Gottes, wird einmal die ganze Welt beherrschen. Denn sein Reich ist ein ewiges Reich und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Soweit die Prophezeiung des Daniels in Akkad. Jerusalem hat so viele Chancen bekommen. Und die Gnadenangebote Gottes und die Gnadenangebote selbst der Babylonier in den Wind geschlagen. Und Jerusalem brannte nieder auf die Grundmauern. Und 3 junge Hebräer entschieden sich, treu zu Gott zu stehen. Und selbst das 7-fach angeheizte Feuer Babylons konnte nur ihre Stricke vernichten. Da ist ein Segen, wenn wir Gottes Gesetz der Liebe ernst nehmen und befolgen. Aber selbst dann, wenn wir so tief gefallen sind wie Manasse, wenn wir so tief gefallen sind wie das Volk Gottes, das dachte, jetzt ist alle Hoffnung vorbei, 1000 Jahre Heilsgeschichte umsonst, dürfen wir wie das Volk die Erfahrung machen, wenn wir uns zu Gott wenden, wenn wir ihn suchen mit ganzem Herzen, finden wir Verheißungen, die lange vorher aufgeschrieben worden sind, bevor sie gebraucht wurden. Jeder Israelit konnte in Babylon Verheißungen finden, die Jesaja aufgeschrieben hatte für ihre Zeit. Lieber Freund, liebe Freundin, vielleicht hast du auch manchmal Momente, wo du so auf dem Boden ankommst, dass du glaubst, jetzt ist es vorbei. Aber heute Abend haben wir gesehen, für Gott gibt es kein Vorbei, solange wir zu ihm zurückschauen. Und wenn du das in Anspruch nehmen möchtest, diesen Gott Jesajas, diesen Gott Manasses, diesen Gott Hesekiels, der tote Gebeine lebendig machen kann, dann möchte ich dich einladen, heute Abend mit mir aufzustehen für ein Abschlussgebet. Lieber Vater im Himmel, wir sind beeindruckt, wie lange rechtzeitig vorher vor der Katastrophe und wie intensiv du damals dem Jesaja das Evangelium gezeigt hast, wie dein Herz ausgeflossen ist mit dem Wunsch, dass das Volk dich erkennt. Und obwohl sie all das in den Wind geschlagen haben und deine Boten getötet haben und du ihnen erlaubt hast, das zu erleben, was sie sich immer gesehnt hatten, nämlich babylonische Kultur und babylonische Religion, hast du sie doch nicht verlassen, als sie merkten, dass sie das gar nicht eigentlich wollten. Und als sie sich zurücksehnten nach Jerusalem. Herr, so oft ist es in unserem Leben auch. So oft schlagen wir all die guten Hinweise, all die guten Ratschläge, all die Zurechtweisungen, die du uns schenkst, aus dem Wind. Und so oft fallen wir auf die Nase und liegen ganz unten im Schlamm und denken, es ist zu spät. Und sehnen uns danach, die Fehler nicht gemacht zu haben. Aber du bist immer derselbe. Und du, der du Manasse aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückgeführt hast. Und du, der du den Hesekiel gesagt hast, dass tote Gebeine wieder lebendig sein können. Der du selbst in den Klageliedern hast aufschreiben lassen, dass du nicht auf ewig zürnst. Du willst auch uns gnädig sein, jeden Tag aufs Neue. Und dafür danken wir, dass wir niemals tiefer fallen können, als in die Hände deiner Liebe, die schon vorgesorgt hat. Hab Dank dafür, Jesus, von ganzem Herzen. Amen.